Hallo und herzlich willkommen zu Changemaker, dem Podcast für Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestalter von und mit Gerald Ziegler. Es erwarten Sie inspirierende Gespräche mit Visionären und Vorreiterinnen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Alles Zukunftsgestalter, die für glückliche und erfüllte Menschen in einer gesunden, enkeltauglichen Arbeitswelt brennen. Unser heutiger Changemaker:
Dr. Claudio Weiß. Hallo, hallo lieber Claudio.
Hallo lieber Gerald.
Schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
Mit Vergnügen.
Ja, ich freue mich schon. Du hast eine große Reise gemacht und daher bin ich heute noch einmal bei dir. Wir hatten ja schon einmal das Vergnügen, über deine Diagnoseinstrumente, dein Selbsterkundungsinstrument zu reden. Und heute möchten wir ein neues Thema ansprechen.
Schön, ja.
Ja, vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern, die dich noch nicht so gut kennen, vielleicht ganz kurz beschreiben, wer ist denn der Claudio Weiß?
Ja, wer ist das? Das lässt sich natürlich nicht rasch beantworten, weil das gilt für uns alle. Aber in dem Zusammenhang, also ich bin von Haus aus Psychologe, ich habe jahrzehntelang Seminare entwickelt und gegeben, tu das noch. Ich habe eben die von dir schon genannten Selbsterkundungsinstrumente entwickelt und werden angewendet mehr und mehr. Und ganz abgesehen davon habe ich in meiner Kindheit, und das ist ja, sagen wir, Teenage im Alter, und das ist ja das, zu dem du mich befragen möchtest, habe ich von Maharishi Mahesh Yogi, vielleicht kennt der ein oder andere den Namen, doch von den Beatles damals, nicht? Der hat mir dann das Meditieren, diese transzendentale Meditation beigebracht und ich habe das immer wieder gemacht. An jeden Tag mache ich das, seit Jahrzehnten, und das tut mir gut und ich nenne das manchmal auch meine Neurohygiene. Und in diesem Zusammenhang war eben da jetzt in diesem Winter eine ganz besondere große Indienreise, auf die du zu sprechen gekommen
genau, bist. Genau, du hast jetzt schon ganz viel verraten. Ja. Kannst du, also ich würde vorher vielleicht so anfangen, was ist denn diese transzendentale Meditation? Das ist ja etwas, was ich jetzt schon einige Male gehört habe, aber was, glaube ich, noch nicht so bekannt ist, dass das jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer gleich weiß, was es ist.
Vielleicht und es kommt noch hinzu, inzwischen hat das Wort Meditation so viele Bedeutungen bekommen, wie eine Shopping-Mall, wo man alles Mögliche drin kaufen kann.
Genau.
Und da gibt es jetzt dieses Adjektiv transzendentale Meditation. Und das kommt also auf Englisch Transcendental Meditation oder kurz TM oder TM. Und Transcendental kommt von Transzendieren, und das heißt ja überschreiten. Mhm. Und die Frage ist, was wird überschritten? Mhm. Nicht der Jordan. Also man bleibt voll hier da und ganz und gar.
Das ist schon mal eine gute Botschaft des heutigen Tages.
Nicht? Also man ist völlig da und man überschreitet immer ruhigere, feinere, subtilere Ebenen mentaler Aktivität. Völlig unabhängig vom mentalen Inhalt. Mhm. Normalerweise, wenn wir an mental denken, da denken wir an Gedankeninhalte. Genau. Also ich denke zum Beispiel an den Baum oder wir haben gerade einen Gugelhupf gegessen, dann denke ich an den hervorragenden Gugelhupf aus Wien. Das sind Gedankeninhalte und wir schreiten im Kopf von Gedankeninhalt zu Gedankeninhalt. Was aber in der Regel relativ konstant bleibt, ist gewissermaßen die Drehzahl unseres mentalen Apparates. Es ist immer volle, ordentliche Drehzahl. Manchmal noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen schneller. Manchmal vielleicht ein bisschen weniger. Aber man kann diese Drehzahl weiter reduzieren. Mhm. Und dann ist vielleicht nur noch ganz ruhig, ein Ruhigzustand der mentalen Aktivität. Und in der Yoga-Terminologie heißt das Samadhi. Mhm. Und man hat das auch übersetzt mit reinem Bewusstsein oder transzendentalem Bewusstsein. Es ist auch, es ist der einfachste Grundzustand von Wachheit und Bewusstheit. Mhm. Und in das taucht's hinein, in der transzendentalen Meditation. Das ist die Richtung dieser Technik, im Unterschied vielleicht zu anderen Meditationsarten, wo der Gedankeninhalt ein Thema ist oder eine Rolle spielt. Das ist bei dieser Meditation völlig irrelevant und überhaupt kein Thema.
Aber wenn ich die Zazen-Meditation zum Beispiel nehme, da geht es ja auch darum, den Geist zu beruhigen.
Ja.
Da setze ich mich dann auf diesen Meditationshocker oder Platz und versuche die Augen offen zu halten und einen Punkt zu fixieren und dann immer mehr in die Ruhe zu kommen.
Ja.
Und mir persönlich geht es dann so, dass meine Gedanken dann das Gefühl haben, jetzt können sie noch mehr Drehzahl aufweisen. Wie läuft es bei der transzendentalen Meditation
ab? Also schon, um das gerade zu beantworten, völlig anders, ich werde auch gleich sagen, wie.
Okay.
Aber die Mittel und Möglichkeiten, die gedankliche Aktivität zu beruhigen, es gibt noch eine andere, es ist so wie leiser werden. Die Lautstärke leiser ist eine Analogie. Eine weitere Analogie ist grobkörniges Geröll und dann gibt es vielleicht Kies und dann gibt es Sand und dann gibt es feinen Sand und dann wird es Staub oder Puder. Es wird immer feiner, immer feiner, immer feiner und löst sich auf. Und dieser sich Auf-Verfeinerungs- und Auflösungsprozess, der heißt in der Yoga-Terminologie Dhyan. Und das ist das, was zu Samadhi hinführt. Und grundsätzlich im Prinzip lässt sich das über alle möglichen Sinnesgebiete und Sinneswahrnehmungen machen und dann treten auch entsprechende Erfahrungen auf. Nun hat man aber festgestellt, immer wieder im Laufe der Zeit, es hat nicht funktioniert, es hat nicht. Du musst dich anstellen, du musst dich konzentrieren, du musst aufpassen und dieses. Und da ist Konzentration und Anstrengung hat sich in viele Techniken einfach hineingeschlichen, in der Hoffnung, dass das funktioniert.
Genau, dann kommt immer wieder so eine Art Leistungsgedanke hinein.
Ja, und bei der transzendentalen Meditation ist es exakt umgekehrt.
Das ist interessant.
Es ist exakt umgekehrt, weil der Prozess des Transzendierens oder Verfeinern oder Beruhigens, der ist in uns eigentlich natürlich angelegt. Das ist in jedem Menschen ganz natürlich angelegt. Er findet in der Regel nicht statt. Und das ist auch okay, denn wenn ich Auto fahre, dann fahre ich besser Auto, als dass ich sowas mache. Da müssen die Augen auch offen bleiben. Aber ein erster Schritt in dieser Richtung ist sicherlich einmal die Augen zu schließen. Nun, das wird zunächst einmal langweilig. Weil was wird passieren mit geschlossenen Augen? Man wird von Gedanken zu Gedanken wandern. Warum auch nicht? Und jetzt kommt der Witz und der Trick von der TM oder Transzendentalen Meditation. Man gibt dem, und das deutsche Wort Geist hat so viele andere Bedeutungen, ich bevorzuge das englische Wort Mind. Also das ist das in uns, was denktätig ist. Mind ist das Denktätige in uns. Und dieser Mind kriegt jetzt einen Gedanken, der gar keine Bedeutung hat. Er ist völlig unattraktiv. Er ist auch nicht widerlich. Er hat schlicht keine Bedeutung. Es ist nur ein Klang. Es ist ein phonetisches Gebilde wie ein Wort, aber dieses Wort hat keine Bedeutung. Es ist nur ein Klang, der dafür geeignet ist, dass man das beruhigt und nach innen geht. Und der Name für einen solchen Klang ist Mantra. Und was man braucht für diesen Prozess, ist ein passendes Mantra. Und wie gehe ich mit dem Ding um? Und das mit geschlossenen Augen und in der Basistechnik. Erst einmal sind das morgens 20 Minuten, abends 20 Minuten. Und wenn man das regelmäßig macht, dann kommt man in den Genuss sehr schöner, wohltuender Wirkungen.
Das ist interessant. Okay. Ja. Kannst du so ein Beispiel für so ein Mantra
Nein, das tue ich nicht, weil dann fahren die Leute an, damit herumzuprobieren. Und das ist nicht förderlich für das, wenn es mal jemand lernen will. Deswegen wird das nur vermittelt im Rahmen eines Kurses. Denn es soll ja seine Funktionstüchtigkeit behalten. Und die geht nach innen und nicht nach außen. Deswegen redet man nicht groß, die geht nicht nach außen. Aber es gibt ein Mantra, dass wir in der transzendentalen Meditation nicht verwenden, und das nenne ich, das ist Om. Und der Grund ist der, die Sounds, die in diesem Mantra drin sind, und das hat etwas mit der Wissenschaft und der Herkunft dieser Technik zu tun, die Klänge, die wir mit unserem Mund produzieren können oder auch nur gedacht produzieren können, die haben zwar vielleicht keine lexikalische Bedeutung, sie haben aber eine Qualität und damit eine mögliche Wirkung, wenn wir uns diesem Klang immer wieder aussetzen. Und der Klang Om benutzt als Meditationsinstrument hat die Wirkung, dass du dich am liebsten von der Welt zurückziehen möchtest, dass du Einsiedler werden möchtest, dass du in die Höhle gehen möchtest. Das ist ein Rückzugs-, ein Einsiedler-Mantra. Und wir sind Menschen, die leben in der Gesellschaft, wir haben Interaktionen, wir wollen da draußen etwas bewirken und bewegen. Und die Mantras oder Mantren, deutscher Plural, nicht, die wir da verwenden, und die sind dann eben geeignet für diesen Way of Life und damit auch wunderbar geeignet für westliche Menschen. Weshalb man oft immer geglaubt hat, Meditation, das ist was für die östlichen Menschen, fürs Kloster und so weiter. Muss nicht sein. Die können auch natürlich. Aber das, was wir hier machen mit der Transzendentalmeditation, das ist für alle. Es gibt Schauspieler, Manager, alle möglichen Leute, die das machen und die sagen, ja, mein Leben wird dadurch A, produktiver, B, bin ich geduldiger mit meinen Artgenossen, das sagen sehr viele, ne? Und ich kann mich schneller und leichter von Stress, dem wir nun mal halt manchmal ausgesetzt sind, rascher sofort wiederholen.
Ja, das sind ja schon gute Gründe, warum man sich das aneignen sollte und lernen sollte.
Ja, also ich habe ja das selber in meinen Studentenjahren, ich habe dann als Student einen Ausbildungskurs gemacht, einen Lehrerausbildungskurs, ich habe sehr viele Kurse gegeben. Und ich finde es wichtig, es gibt heute Leute, die machen so Hopping, Shopping von allen möglichen Techniken und ich weiß nicht was. Dann versuchen sie womöglich, sich selbst irgendetwas zusammenzusetzen. Das wirkt leider, oder Gott sei Dank, je nachdem, was man anschauen will, nicht. Nein, wenn man das machen will und einen solchen Kurs machen will, dann sage ich immer, macht's bitte mit der Absicht, dass es wenigstens sagt, macht's mal mehrere Monate regelmäßig, damit ihr in den Genuss dieser Routine kommt. Ich meine, wenn man die Zähne pflegen will, muss man auch täglich die Zähne putzen und nicht mal am Sonntag die Zähne putzen. Das genügt nicht.
Ja, genau.
Aber noch einmal, das Entscheidende ist, und das ist das, was mein Hauptjob ist, wenn ich einen solchen Kurs mache mit den Menschen, mögliche eventuelle Anstrengungen, Leistungsgedanke, es gut machen wollen, immer wieder rauszutreiben. Es ist ein selbsttätiger Prozess, der, wie gesagt, in uns angelegt ist. Und das hat wiederum auch den enormen Vorteil, dass es jeder Mensch machen kann. Egal, ob blöd oder gescheit, hübsch oder hässlich, alt oder jung oder sonst irgendwas, es spielt alles keine Rolle.
Das motiviert ja, das wirklich auszuprobieren. Und wir werden dann auch deine Homepage verlinken und schauen, ob du so etwas vielleicht wieder mal anbietest.
Ja, also ich selber mit meiner eigenen Homepage biete es nicht an, sondern, aber natürlich, wer sich interessiert, kann auf meine Homepage gehen, und wer es mit mir einen Kurs machen möchte, der kann das selbstverständlich tun.
Eben.
Aber es gibt im gesamten deutschen Sprachraum, und um die geht es ja jetzt, gibt es zertifizierte, ausgebildete Lehrer, und auch das Unterrichtsverfahren ist standardisiert. Also die lernen überall genau das Gleiche. Cool. Und dann können die dann dorthin gehen, weil es ist dann doch der Basiskurs, sind 4 Tage hintereinander, in der Regel Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, um Gottes Willen nicht ganztägig, aber jedes Mal so 1 bis 2 Stunden. Ja, und das will man vielleicht nicht eine größere Reise für das Unternehmen.
Ja, jetzt hast du erzählt, wie die Wirkung für eine einzelne Person ist. Aber du hast mir auch erzählt im Vorfeld, dass die Wirkung, wenn es mehrere Personen, vielleicht sogar auch mehrere tausend Personen zugleich anwenden, dass das jetzt nicht nur eine Wirkung auf diese einzelnen Menschen hat oder auf diese mehrere tausend Menschen, sondern dass sich das auch verbreitert.
Ja.
Was gibt es denn da für Erkenntnisse so aus der jüngsten Vergangenheit?
Naja, man kann schon mal sagen, aus der jüngeren Vergangenheit. Denn angefangen hat das mit Untersuchungen oder Feststellungen in den 70er Jahren.
So weit geht das schon zurück.
Da waren Kleinstädte, und in diesen Kleinstädten hat man festgestellt, so, ja, da sind jetzt 1% oder ein bisschen mehr von der Bevölkerung, die regelmäßig jeden Tag meditieren. Und man hat festgestellt, dass die Kriminalität runtergegangen, die Kriminalkriminalität. Okay. Ja, vielleicht liegt das ja an dieser Stadt, weil sie an einem schönen Fluss liegt. Wie schaut es aus mit der nächstgelegenen Parallelstadt, mit geografischen und soziologischen ähnlichen Merkmalen? Da ist nichts passiert. Und das hat man mehrfach festgestellt. Und es war nicht ganz überraschend für die, die es festgestellt haben. Denn zum allgemeinen Erstaunen, um nicht zu sagen völligen Unglauben seiner Zuhörer, hat Maharishi Mahesh Yogi, der diese Meditation in die Welt gebracht hat, hat gesagt, also das wird so sein. Der hat das prophezeit, weshalb man das dann auch den Maharishi-Effekt nennt. Und er hat sich dabei durchaus auf etwas bezogen, was schon der große antike Yogameister Patanjali in seinen Yoga-Sutras geschrieben hat. Also das ist nicht neu. Und dann hat man das weiter untersucht und an anderen Stellen wieder festgestellt. Und da hat es vor 40 Jahren mal eine große Geschichte gegeben in Fairfield, Iowa in den USA. Und damals sind 7000 Menschen dort zusammengekommen. Das war 1983, also vor ziemlich genau 40 Jahren. Mhm. Und man hat nämlich festgestellt, dass wenn die Leute nicht nur zusammen an einem Ort meditieren, wie ich es gerade vor ein paar Minuten beschrieben habe, sondern in der tiefen Stille Impulse setzen, die dann diese innerste Stille auch noch sehr lebendig und bewegt machen, bis hin so bewegt, dass der Körper nach oben springt. Das hat man Yogic Flying genannt. Bei manchen springt er auch nach vorne, je nachdem, wie man sitzt und all so Zeugs. Und das hat man also dann festgestellt. Und dann hat man das beobachtet, ja, und in der Tat, damals gab es viele positive Entwicklungen eine Zeit lang in der Welt. Und man hat es wieder dann ein großes Experiment gemacht im Sommer 1993 in Washington D.C. Da haben viele Leute Ferien, Urlaub. Anstatt dass sie jetzt ans Meer gefahren sind, sind sie in ein, zwei Wochen nach Washington gekommen und haben die Hotels dort besetzt, die leer waren, weil die ganzen Politiker und die Journalisten irgendwo unterwegs gewesen sind. Und die Kriminalitätsrate von Washington 1993 war eine Katastrophe. Es gibt, abgesehen von den wunderschönen Gebäuden, die man im Fernsehen sieht, gibt es einen riesigen Stadtteil, der ist wirklich in Elend. Und dort ist sehr viel Kriminalität, auch heute noch. Und hat man das dort gemacht und begleitet und kriminologisch begleitet. Man hat geschaut, was ist die Polizeiabdeckung. Wie ist das Wetter? Das Wetter hat auf Gewaltkriminalität den stärksten Einfluss. Mhm. Wenn es heiß ist, dann sitzen die Messer der Mörder locker.
Oh Gott.
Und wenn es kalt ist, dann bleibt man lieber zu Hause im Warmen.
Okay.
Also das sind alles solche Faktoren. Mhm. Und der Polizeipräsident, als er die Daten gesehen hat, hat gesagt, ich brauche 30 cm Neuschnee, um einen solchen Abfall von Kriminalität zu haben.
Das heißt, das hat eine enorme Wirkung.
Genau. Und das hat eine enorme, es hat dann auch, ist auch noch in die Literatur, in den Sprechenden, wird das viel zitiert. Und jetzt hat man gesagt, ja, also die Welt, so wie sie ausschaut, mit 7000 kommen wir nicht durch. Mhm. Wir brauchen inzwischen 10.000, 40 Jahre später. Und wo macht man das? Und hat man einen Campus gefunden in der Nähe von Hyderabad, Indien. Und da sind gegen 4000 Menschen hingekommen aus 139 Ländern. Und ich war einer von ungefähr 10, 15 aus der Schweiz. Mhm. Und dann sind Schüler gekommen und Schülerinnen, so Teenager, nochmal so 6000 aus Schulen in Indien, wo die das regelmäßig im Programm, das sind quasi so, auf sagt man Englisch, Boarding School, so Internate. Nicht? Und bei denen ist das in ihrem Programm drin, die sind da hingekommen. Und naja, das war eine einmalige Erfahrung.
Das kann ich mir vorstellen. Das heißt, du hast mit 10.000 oder mit 9.899 Menschen hast du dann meditiert.
Am Schluss waren es sogar mehr als 10.000, weil noch ein paar andere von Indien und Nepal und ich weiß nicht was alles dazu gekommen sind. Und natürlich waren die nicht alle sichtbar. Also da musste, so große Hallen gibt's nicht. Aber doch in der Halle, in der ich war, in der zentralen Halle, dort allein waren etwa 3000. Mhm. Und dann in benachbarten Hallen, das waren sehr gute Hallen dafür, die oben völlig zu waren und die Seitenwände waren offen. Es war also frische Luft. Und jetzt ist etwas sehr wichtig. Man hat, wenn man dort sitzt und das macht man mit geschlossenen Augen, keine Interaktionen mit den anderen Menschen dort. Normalerweise, wenn wir denken, selbst also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Bilder sehe von einer großen politischen Demonstration, die reden miteinander und da ist was los im Sinne der Interaktion, also zwischenmenschlich oder interpersonal. Und wenn diese Leute zusammen dort das Programm machen, wie man es nennt, denn es besteht aus verschiedenen Bestandteilen, nacheinander, so und so viele Minuten das, so und so viele Minuten das und das, das ist ein ganzes Programm. Und wenn die also zusammen dort das Programm machen, dann reden die nicht miteinander. Die schauen sich auch nicht an. Da ist keinerlei normale, zwischenmenschliche, interpersonale Kommunikation.
Also das ist völlige Ruhe.
Und Stille, sondern oder? Sie sitzen da mit geschlossenen Augen in völliger Stille. Aber was wir erlebt haben, und das haben die anderen genauso erlebt, ist, es entsteht eine Art Feld. Mhm. Und es ist ein Feld von Frieden, von Stille, von Wohlgefühl. Und du bist irgendwie Teil dieses Feldes. Aber jetzt kommt die deutsche Sprache und ich habe da mal mich immer sehr mit einem Philosophen, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der darüber geschrieben hat. Sind wir Teil vom Ganzen oder eins mit dem Ganzen? Mhm. Und es ist nicht das Gleiche. Wenn ich sage, ich bin Teil vom Ganzen, dann sehe ich vor meinem geistigen Auge ein Tortenstück aus einer Torte, das rausgeschnitten wird. Wenn es aber eine Schokoladentorte ist, die besteht nicht nur aus Schokolade, aber die Schokolade ist allgegenwärtig, sie ist überall. Wir sind praktisch eins mit der geschmolzenen, als geschmolzene Schokolade. Wir waren vielleicht vorher einzelne Schokoladestückchen, die hineingeworfen wurden. Aber wenn die geschmolzen ist, dann sind wir eins mit der ganzen Schokoladetorte. Und das, ein Wort, das dazu gut passt, ist ein Feld. Mhm. Also es ist ein inneres, ein Bewusstseinsfeld. Und wenn dieses Feld dann auch noch in seiner innersten Stille in sich dynamisiert wird, bewegt wird, dann strahlt das aus und dann hat das diese Wirkung. Jetzt fragt man sich natürlich ja, um Gottes Willen, was heißt das naturwissenschaftlich? Gibt es irgendwelche Messungen, abgesehen von sinkender Gewaltkriminalität und dergleichen und ähnlichen Indikatoren, an denen man das zumindest analog festmachen kann? Und da gibt es eine Messung, die wird intensiv gemacht und eine Analogie, die ist vielleicht sehr wertvoll. Die Messung ist im EEG die Kohärenz der Gehirnwellen. Und man weiß, da gibt es Alphawellen und ich weiß nicht was alles. Und Alphawellen, das ist eine bestimmte Frequenz, die, von denen wir wissen, das geht einher mit Entspannung und Ruhe. Die sind die besten Kandidaten für Kohärenz im Gehirn. Aber auch Theta-Wellen notabene. Das ist, die sind noch ein bisschen langsamer als Alpha-Wellen. Und jetzt hat man vielleicht eine Ableitung vorne links am Schädel, vorne rechts am Schädel, in der Mitte, hinten, also in den verschiedenen Ableitungsorte. Und jetzt ist die Frage, kann man diese Wellenbewegungen, die dann sichtbar sind, mathematisch miteinander korrelieren? Und genau das ist die Kohärenz im Gehirn. Mhm. Und die nimmt massiv zu, wenn wir meditieren. Und sie erreicht ein Maximum während dieses sogenannten yogischen Fliegens. Das ist auch ein sehr, das ist ein quick, lebendiges, hellwaches, wunderbares. Aber tut nichts dazu. Es ist keine Leistung. Es mag vielleicht von außen so aussehen, wenn man einen hüpfen sieht. Aber der strengt sich überhaupt nicht an. Mhm. Ja? Und das macht auch Spaß. Es hat auch für viele Leute hier und eine stark kathartische Wirkung. Also, dass sich irgendwelche emotionalen Dinge dabei auflösen und so weiter. Und das ist durchaus beabsichtigt, diese Art von Lösung von konservierten Stress in unserem psychophysischen System. Und jetzt kann man natürlich noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wie schaut es aus, nicht nur mit der Kohärenz innerhalb eines Gehirns, sondern zwischen den Gehirnen.
Ja, genau, zwischen allen Teilnehmern
sozusagen. Ja, anderen Teilnehmern. Und da habe ich jetzt auch dort Messungen gesehen, und das kann man ja bildhaft darstellen, und tatsächlich, das findet statt. Das heißt, wenn man in einem solchen Feld drin ist, dann entsteht ein intraindividuelles und interindividuelles Kohärenzfeld, das ausschlägt. Und da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, also eigentlich wollte ich meinen Chef heute umbringen und jetzt habe ich doch keine Lust dazu.
Gute Analogie.
Ich schaue mal, ob ich mich gütlich mit ihm einigen kann. Nee, also das sind dann quasi, und der weiß, das ist einfach in einer anderen Atmosphäre. Wir kennen das, wenn wir in einen Raum hineinkommen, wo vorher ein furchtbarer Krieg statt, oder man spürt das in den Raum, es ist eine dicke Luft. Mhm. Also wir haben ja eine Empfindungsfähigkeit für solche Dinge. Und umgekehrt auch.
Ja. Ja? Das heißt, ihr habt wirklich sozusagen so ein starkes Feld aufgebaut, ja, das zwischen euch sich manifestiert hat und letztendlich auch nach außen verbreitet hat. So, ja, wie ein Stein, den man ins Wasser wirft und der sich dann wie Wellen...
Die Wellen so weitergeht.
Ne? Okay.
Das war jedenfalls die Absicht. Mhm. Ich kann im Moment, ich habe noch keine Messung und nicht, wie weit das sich jetzt ausgedehnt hat oder auch nicht, kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, rein von der Anzahl Leute her war es genug, aber es ist auch so, dass diese sehr, sehr Jungen, die doch viele Tausende dort ausgemacht haben, rein zeitlich längst nicht so lange in diesem Zustand verbringen, mhm, wie Erwachsene, die das dann, also das macht, bei Teenagern ist das dann kürzer, mhm, und ich weiß nicht, inwieweit die, sagen wir mal, die Dauer, die Verweildauer in dem Feld für die Wirkung nach außen eine Rolle spielt. Möglicherweise ist es eine jetzt nächste zu untersuchende Variable.
Gab es für dich so besondere Erkenntnisse oder Erlebnisse, wo du sagst, das ist das, was mich so berührt hat dabei oder was mir auch bewusst geworden ist oder hochgekommen ist, weil du ja auch darüber gesprochen hast, dass da jeder sozusagen einen eigenen Prozess mitmacht?
Ja, jeder macht seinen eigenen Prozess mit und es gibt natürlich Verarbeitungen intellektuelle von diesen subjektiven Erfahrungen während des Programms, mhm, und da hat jeder seine ureigenen. Und manchmal ist es auch ein Wiedererkennen von etwas, was ein bisschen halb in Vergessenheit geraten ist, wo andere Sachen sich im Laufe der Jahre mehr in den Vordergrund geschoben haben. Ah ja, natürlich, ah ja, das ist es ja. Das ist so ein bisschen wie wenn man an einen Ort wieder, den man sehr liebt, weiß ich, also bei mir wäre es ein griechischer Strand im Sommer. Ja, natürlich, das kenne ich wieder. Also so ein Wiederbegegnungserlebnis.
Also ein Ort, bei dem man gerne hinreist,
ja, gedanklich. Genau, ja, genau. Und es ist eigentlich, das ist ein schöner Gedanke, ein Ort, wo man gerne hinreist. Also ich nenne dieses Meditieren manchmal Ferien zu sich selbst.
Das ist eine schöne Bezeichnung, ja.
Ja, weil das bin eigentlich, das bin nicht ich im Sinne als soziales Wesen mit dem und dem Beruf da draußen, das und das und der Rolle und der Herausforderung. Das ist sozusagen das Alltags-Ich. Mhm. Das ist das normale Alltags-Ich. Aber darunter ist ein Selbst. Das Selbst ist wie das Meer und das Ich ist wie die sich bewegende Welle auf dem Meer. Und was man, wenn man das erlebt und immer wieder erlebt, merkt, wir sind nicht nur die Welle. Mhm. Wir sind eben auch das Meer. Und wenn wir Welle sind, dann sind wir Welle im Meer. Und das ist die schönste Erfahrung, die eine Welle machen kann.
Mhm. Ja, das ist ein schönes, ja, fast schon Schlusswort. Das heißt, du hast es wirklich dann so, du kommst zu dir selbst.
Ja. Du kommst zu dir selbst, du dokterst nicht an deinen Themen oder Problemen herum, du dokterst nicht an deinem Ich herum. Ich verwende jetzt bewusst nicht das Wort Ego, weil das hat ganz verschiedene Bedeutungen und es wird sehr, sehr unterschiedlich und missverständlich verwendet. Aber wir haben im Alltag ein Ich im Gegensatz zum Du, zum Ihr, zum Es und so weiter. Also diese Art Ich ist nicht das Thema während des Meditierens. Mhm. Es gibt überhaupt kein Thema.
Ja, das Ich wird zum Selbst.
Das Ich wird, genau das, ja. Und das mit der größten Selbstverständlichkeit, das ist überhaupt nicht spektakulär. Der Lehrer von all denen, den ich schon einmal erwähnt habe, Maharishi Mahesh Yogi, wenn er gefragt wird, ja, what state of consciousness is this? What is it? Sagt, it's the simplest form of human awareness. Mhm. Es ist die einfachste Form des Gewahrseins. Mhm. Und damit überhaupt nichts spektakulär, das ist kein Feuerwerk.
Aber ich glaube, es wäre genau eine der wirkungsvollsten und besten Antworten auf das, was jetzt gerade passiert, eben auf dieses Feuerwerk, das rundherum...
Ja, und es ist leider Gottes nicht nur ein schönes Feuerwerk, sondern es wird leider Gottes auch aggressiv gefeuert. Und dass da jemand hat einmal ein sehr schönes, ein gutes Buch, das ich dazu empfehlen kann. Und einer der beiden Autoren habe ich getroffen in Indien. Die haben das genannt, die beiden, an antidote to violence.
Mhm. Cool. Ne?
Ja, ja. Also wenn man das sucht, findet man an antidote to violence. Mhm. Und der eine Autor hat jetzt auch ein sehr schönes Follow-up-Buch, das werde ich dann jetzt auf meine Webseite tun. Und das heißt Healing Social Divisions.
Mhm. Das werden wir dann alles in den Shownotes verlinken.
Ja.
Ja, vielen Dank für die Mitnahme in deiner Reise. Ich glaube, das war sehr inspirierend, sehr anregend. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir da in deinem neuen, wunderschönen,
Es war mir wieder Büro. Mit dir, lieber Gerald, ein Vergnügen.
Vielen Dank, ja, lieber Claudio, ja. Und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.
Ja, ich auch.
Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.thechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast@thechangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.